Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus zum Start in eine Woche, in der gleich zwei deutsche Champions League Wunder nötig sein könnten. Ein riesiges für Borussia Dortmund zu Hause gegen Barcelona und vielleicht ein kleines für die Bayern in Mailand. Und um die Chancen auf solche Wunder einschätzen zu können, brauchen wir einen Propheten. Und Gott sei Dank haben wir so einen im Fieberpitch-Kolumnistenkreis, nämlich den Bayern-Experten von Mirsan Roth, Andreas Meilhammer. Andreas, hallo.
Guten Morgen, Malte.
Das mit dem Propheten muss ich kurz noch erläutern. Du hast mir Samstagmittag in Abstimmung für diesen Podcast geschrieben, also vor dem Spiel gegen den BVB. Irgendwie bin ich für Mittwoch zuversichtlicher als für heute, aber heute ist auch nicht so wichtig. Hast du vorausgeahnt, dass Leverkusens Patzer gegen Union wirklich passiert?
Ich habe irgendwie damit gerechnet. Ich weiß gar nicht, wo es herkam, aber die Leistungen der Leverkusener fand ich die Wochen zuvor echt wenig überzeugend. Ich habe neulich in unserem Slack in Mirsan Roth geschrieben, gegen Dortmund ist nicht so wichtig, weil es hieß, wenn was wir ich eher nehmen würden, ein Sieg gegen Inter oder gegen Dortmund eigentlich, dann lieber gegen Inter, weil ich glaube, die Leverkusen lassen noch zweimal was liegen vor Saisonende und dann reicht es sowieso nicht für die Leverkusen.
Aber ein bisschen liegen gelassen haben die Bayern ja auch gegen Dortmund was, aber es hätte eben natürlich deutlich bitterer werden können, wenn Leverkusen gegen Union gewonnen hätte als ohnehin schon. Aber Meisterschaftsvorentscheidung verpasst, trübt das trotzdem so ein bisschen den Rückblick auf dein Wochenende?
Ja, auf jeden Fall. Also es war praktisch die Vorlage, man kann es zumachen. Die Frauen haben gezeigt in Frankfurt, wie man es macht. Die haben in einem entscheidenden Spiel souverän mit 3-0 gewonnen. Und man muss auch wirklich sagen, die Dortmunder waren echt nicht gut. Also das war wirklich, die Meisterschaftsentscheidung lag auf dem Silbertablett. Mhm. Die haben auch echt nicht viel angeboten. Es wäre da gelegen, die so zu überfahren, wie Barcelona das gemacht hat. Und man hat sich mit dem 2-2 zufrieden gegeben. Das ist schon eine Enttäuschung, muss man ganz klar sagen. Und hat auch so ein bisschen den Ausblick auf Inter, die positive Stimmung so ein bisschen getrübt.
Wir gehen gleich mal genauer noch auf das Spiel natürlich am Mittwoch ein, blicken dafür natürlich auch noch zurück auf den Samstag. Schau mal, was denn ja deine Hoffnung vielleicht auch genährt haben könnte oder was eben wie sehr die Hoffnung getrübt ist, dass es anders geht. Aber du bist ja auch als Prophet hier. Wie sieht denn die Geschichte in Sachen Florian Wirtz aus? Müssen wir für Bayern jetzt sammeln gehen, weil kein Geld mehr da ist? Die widersprechen sich ja ein bisschen. Erst sagt Hoeneß, nö, wir haben nichts mehr. Dann sagt Dresden, doch, alles gut. Und dann sagt Uli Hoeneß im Blickpunkt Sport gestern Abend, ach nein, Bayern ist pumpergesund. Und wenn wir wollen, dann können wir.
Ja, es dreht sich immer irgendwie alles und man kommt auch gar nicht mehr hinterher, die Interviews von Uli Hoeneß zu verfolgen. Irgendwie gefühlt ist jeden Tag ein Neues draußen. Es klingt so durch, also ich bin nicht so tief in den Zahlen drin, dass es nicht mehr ganz so überragend aussieht, dass man so ein bisschen über die Verhältnisse gelebt hat, aber es natürlich im FC Bayern noch gut geht. Also das sehe sogar ich aus den Zahlen raus, dass man halt noch mehr Geld da hat als Verbindlichkeiten. Und was bei mir immer mitschwingt, ich denke immer daran, dass im Sommer ja auch diese Club-WM stattfindet, die jetzt vielleicht für uns Fans, Zuschauer so mittelinteressant ist, die dem FC Bayern aber, so wie ich das verstanden habe, ja mindestens 30 Millionen fest garantiert bringt. Und wenn man dann noch weiterkommt, die Gruppe ist jetzt nicht unmachbar, dann ja wirklich nochmal eine ordentliche Finanzspritze ist. Wenn jetzt dann Max Eberl dazu noch den angekündigten Umbruch, den es ja letzten Sommer nicht so wirklich gab, noch mehr einleitet und man wird ja schon, Thomas Müller wird nicht verlängert, wird schon einiges an Gehalt frei, das sind 20 Millionen. Sané, wenn er noch verlängert, wird wohl deutlich geringere Bezüge sein. Wenn man sich dann vielleicht wirklich noch von Goretzka trennt oder Ähnlichen, dann wird ja auch einiges an Gehalt frei. Also ich glaube, sollte man die Chance bestehen, Florian Wirtz zu holen, dann wird man sie auch wahrnehmen.
Vielleicht ist ja noch der ein oder andere noch dabei, den man abschreiben könnte, beziehungsweise den man verkaufen könnte. Da gucken wir gleich natürlich in der Analyse dann auch noch mal drauf. Also ein Sondervermögen Wirtz braucht es nicht.
Ich glaube nicht. Die Frage ist, was sonst noch möglich ist, wenn er kommen sollte. Also ob man sich dann mit völlig verausgabt hat aus dem Transfermarkt und dann eben vielleicht sehr nötige Verpflichtungen für die Abwehr nicht drin sind. Das wäre sehr schade. Also der Zwiespalt, was würde man eher nehmen als Fan? Ist die Abwehr oder Wirtz ist schon da, aber irgendwie ist bei mir überwiegt die Sorge, dass man sich dann, wenn man die eine Chance einmal verpasst und er geht zu Manchester City oder zu Real Madrid oder was weiß ich, dass man sich dann jedes Jahr angucken darf, wie er den Ballon d'Or abholt, so, also übertrieben gesagt natürlich, ist dann doch so groß, dass ich erstmal Wirtz nehmen würde und dann gucken, was noch geht.
Gucken wir auch mal. Vor allen Dingen, es ist ja die Grundvoraussetzung, dass Wirtz auch selber möchte. Und man hört ja bisher noch nicht so wirklich in irgendeine Richtung was, was der jetzt wollen würde, außer dass er eben bei Bayer Leverkusen zumindest noch nicht über seinen bisher laufenden Vertrag hinaus verlängert hat. Aber wenn du als Prophet schon da bist und jetzt einfach nur mal, du sagst, du würdest ihn gerne haben, aber glaubst du wirklich, Bayern wäre eine Adresse, wo er dann auch wirklich gerne hingehen würde, oder zieht es ihn eher vielleicht dann doch mit Xabi Alonso zu Real Madrid?
Ist eine gute Frage. Ich glaube aber, also es zeichnet sich, finde ich, ab. Oder also, der Kicker hat ja praktisch was, Dezember vermeldet, dass er verlängert, dass man sich geeinigt hat, und ich habe aber noch nichts von der Verlängerung gehört. Also er hat sich wohl nicht verfestigt, oder man hat sich, so wie das klingt, hat man sich ja geeinigt, aber er zögert jetzt. Ich finde auch, dass es der Zeitpunkt gekommen ist. Also wenn ich immer lese, er muss sich ja, kann er noch das Jahr mitnehmen als Führungsspieler bis zur WM, dann denke ich mir, der hebt diese Mannschaft aus, das ist ein so anderes Level, der ist so gut, das ist eigentlich der nächste Schritt der logische, und dann gibt es ja nicht mehr viele Vereine. Und Real Madrid, das spielt ja eigentlich Jude Bellingham auf seiner Position. Die sind ja eigentlich vorne schon sehr, sehr gut besetzt. Andererseits muss man natürlich sagen, das zentrale offensive Mittelfeld ist bei Bayern ja mit Jamal Musiala auch nicht so schlecht besetzt. Man muss da muss man erstmal gucken, aber die beiden spielen in der Nationalmannschaft ja auch sehr gut zusammen. Also ich würde schon sagen, die Gefahr ist wahrscheinlich Manchester City, wo eben genau die Position frei wird, mit Kevin De Bruyne, der über einen anderen Weg
entschlägt,
weil Manchester bei City aufhört. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man da eine Chance hat, dass man jetzt nicht völlig, dass es nicht völlig aussichtslos ist. Und wenn so ein Spieler zu haben ist, dann sollte der FC Bayern sich darum bemühen.
Aber du hast es auch schon gesagt, nicht nur Wirtz alleine, weil vielleicht wären ja auch diese Millionen, die man in Wirtz stecken würde, anderswo im Bayern-Kader noch ein bisschen besser investiert. Du hast gesagt, Musiala ist ja auch noch da. Denn das Hinspiel gegen Inter und nicht zuletzt auch das Duell mit dem BVB haben ja nahegelegt, dass die Probleme bei den Bayern jetzt nicht nur in der Offensive sind oder dass sie vielleicht in einem anderen Mannschaftsteil stand jetzt noch ein bisschen größer sind. Und da gucken wir jetzt nochmal genauer drauf.
Das Thema des Tages.
Ja, der Schuh drückt derzeit in der Abwehr. Man könnte es in bester Spiegelmanier sagen, die Bayern derzeit nur bedingt abwehrbereit. Liegt natürlich am Verletzungspech, was ja wirklich reingehauen hat bei den Bayern. Aber Andreas, reicht das als Erklärung für die ständigen, viel zu einfachen Gegentore aus deiner Sicht aus?
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht und das zweite Gegentor gegen Inter, da besteht die Abwehr aus dem Ersatztorhüter, der irgendwie sein drittes Champions-League-Spiel macht, und die Viererkette bilden einen Aushilfsmittelfeldspieler, Innenverteidiger Nummer 4, einen Rechtsverteidiger, der als Innenverteidiger spielt, und der Rechtsverteidiger, der von der Verletzung zurückkommt, und davor verteidigt Goretzka, der natürlich ein guter Spieler ist, aber eigentlich auch schon aussortiert war vor der Saison. Also es fehlt ja auch Pavlovic. Es ist schon so eine B-Abwehr. Ich finde, die Breite ist tatsächlich eigentlich gegeben. Ich finde, wenn man so auf die Backups sieht und die Backup-Führerkette wäre Guerrero, Ito, Dyer und Boye, das ist völlig okay. Es fehlt für mich eher in der Spitze die Stärke, also der zweite Innenverteidiger neben Upamecano, Kim, also Mensch, wackelt einfach zu oft, zu sehr. Man muss ihm zwar jetzt nachhalten, dass er wohl seit November Achillessehnenprobleme hat und immer unter Schmerzen spielt, weil er dann doch zu wichtig ist, weil er qualitativ dann doch hochwertiger ist als die anderen Optionen und auch Ito natürlich vorher auch schon lange gefehlt hat. Aber ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall einen zweiten Innenverteidiger, habe ich auch schon vor einem Monat mit einem Artikel auf Missandro dafür plädiert, auf nicht nur einen Innenverteidiger holt, der auf Upamecanos Niveau ist, sondern eigentlich jemanden holt, der Abwehrchef ist, der vielleicht Upamecano, der nicht der Typ auch dafür ist, so zu führen, laut zu sein, der Upamecano so ein bisschen an die Seite nimmt, der, finde ich, eine starke Saison spielt, wahrscheinlich keine Option ist für Mittwoch, aber als ich gelesen habe letzten Mittwoch, dass er wieder im Training ist, also im Lauftraining, da einen kleinen Moment hat die Hoffnung gekickt, dass er wieder bereit ist für Mittwoch, aber das wird wohl nicht reichen. Und auf der rechten Seite wünscht man sich halt endlich mal das Gegenstück zu Alphonso Davies, also der qualitative Abfall ist ja dann doch groß und es sagt ja irgendwie alles, dass Konrad Leimer da gesetzt ist, obwohl man eigentlich zwei Rechtsverteidiger im Kader hat, die aktuell auch fit sind. Aber trotzdem setzt Kompany lieber auf Leimer aus dem Mittelfeld, der noch relativ klare Limitationen hat. Also eigentlich fehlt es ihm am Tempo als Rechtsverteidiger. Er ist oft dann, er gleicht das dadurch aus, dass er sehr zweikampfstark ist und sich dann clever verhält. Aber defensiv ist er oft zu langsam und offensiv hat er dann doch nicht die gelernten Aktionen, das klassische Hinterlaufen und so. Also ich finde, er bremst dann doch oft den Ball, wenn er den Ball hat, also im Spielfluss, weil er eben nicht genau die Abläufe hat, die es dazu bräuchte.
Und hier kommt kurz Werbung.
Es gibt diese kleinen schönen Momente. Du liest etwas Inspirierendes, zum Beispiel Fever Pitch. Der Tag beginnt und du brauchst was, das dich richtig in Schwung bringt. Früher war das ein Kaffee. Heute ist bei mir Giraffe Grapefruit. Ein Erfrischungsdrink, den du dir selbst mixt. Fruchtig, klar, nicht zu süß, einfach ehrlich gut. Und ja, der Name ist speziell, aber der Geschmack spricht für sich. 50 Portionen für 39,99. Und wenn du mehr willst, gibt's Rabatt. Probier's aus. Vielleicht wird's auch dein neuer Morgenmoment. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich dir in den Shownotes und natürlich direkt bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Jetzt kann man aber den Bayern nicht vorwerfen, in den letzten Jahren nicht in die Abwehr investiert zu haben. 328 Millionen Euro sind da reingeflossen. Da sind natürlich dann auch so Schwergewichte wie Kim, bummelig 50 Millionen. Upamecano, ich glaube, der lag auch in der Preisregion. Hernandez, der war ja noch deutlich teurer, ist mittlerweile aber ja schon gar nicht mehr da. Pavard, ich glaube, der hat auch 40 gekostet. Also da ist ja einiges dann schon auch versucht worden. So richtig funktioniert hat es ja nicht immer. Ist die Abwehr Bayerns, der SID hat es geschrieben, Millionengrab.
Ja, so richtig widersprechen kann man nicht. du hast ja vor allem Hernandez gerade aufgeführt, der ja irgendwie auch, wie habe ich mal gelesen, der Sündenfall ist, der nämlich das Gehaltsniveau so hochgezogen hat. Also der soll ja der Erste gewesen sein, der hier in die 18, 20 Millionen Richtung gegangen ist und dann wollten halt alle nachziehen und das, also, das ist ja dann irgendwie nachvollziehbar, dass sie nicht weniger verdienen wollen. Also jetzt, wenn Hoeneß sich wieder äußert, dass die Draxlinger so teuer waren, denke ich mir so, ja, klar, natürlich wollen Musiala, Kimmich, die jetzt verlängert haben, nicht weniger verdienen als Gnabry, Goretzka oder so Spieler, die nicht ansatzweise so wichtig sind wie sie. Ja, es ist ein Millionengrab. Also Pavard hat man ja ansatzweise wiederbekommen und war auch eine lange Zeit Stammspieler. Man muss jetzt sagen, er war als eigentlicher Innenverteidiger rechts nie die 1A-Lösung, sondern immer die 1B, da er offensiv dann auch nicht das gebracht hat. Aber doch die am deutlich stabilste Version seitdem. Also im Grunde hat man seit Philipp Lahm aufgehört, was echt ein langer Zeitraum mittlerweile ist. Zwei, die das ganz gut gemacht haben, nämlich Kimmich und Pavard, und die beide positionsfremd sind, also die eigentlich nur ausgeholfen haben. Also wenn man so drüber nachdenkt, hat man nie so richtig den Nachfolger für Philipp Lahm gefunden. Und da wäre es langsam mal an der Zeit.
Ist aber ja nicht so einfach. Das ist ja generell die Außen im Weltfußball durchaus eine Stelle, ja, die überall händeringend gesucht wird. Also so dieses richtige Weltklasse-Format, was eben zum Beispiel Philipp Lahm natürlich verkörpert hat, findet sich auch quasi nicht. Und selbst wenn es sich fände, wäre es wahrscheinlich auch eher in einer Preisregion, ja, Harry Kane.
Ja, also meine These vor einem Monat war, dass man halt da auch vielleicht mal Geld investieren muss und dann eben nicht nur den 30 Millionen Euro Spieler holt, wo man hofft, wie bei Boye, dass der den großen Schritt macht. Ja. Jetzt scheint nicht das Geld da zu sein, da muss ich sagen, da muss man sich vielleicht irgendwie was anderes, also umgucken, ob man nicht irgendwie jemanden findet, der schon älter ist und woanders nicht gebraucht wird, oder eben jemand sehr Junges, wo man den Ausblick sieht, dass er vielleicht mal in die Rolle da reinwächst. Man hat in der Champions League zum Beispiel gegen Feyenoord gespielt, da hat mit Reed einer 18-jährige Rechtshinten gespielt, den ich sehr gut fand. Ich weiß nicht, was der nächste Saison macht zum Beispiel. Aber
nenn noch mal kurz den Namen für alle, die ihn jetzt nicht auf der Pfanne haben.
Reed von Rechtsverteidiger. Der Vorname ist mir gerade entfallen. Von Feyenoord Rotterdam, den ich sehr gut fand. Sehr schneller Außenspieler. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlicher Typ wie Alphonso Davies. Natürlich nicht ganz diese Körperlichkeit, aber wer hat die Körperlichkeit von Alphonso Davies? aber also es gab ja auch irgendwie große Namen. Also ich dachte ja auch einmal im Winter, die Position wäre geschlossen, als man Cancelo geholt hat. Aber da scheint es ja irgendwie auch so ein bisschen am Typ zu liegen. Der kam ja weder bei Manchester City noch bei Barcelona noch bei den Bayern so richtig zurecht und spielt jetzt in Saudi-Arabien, glaube ich.
Also sie haben viel versucht auf allen Positionen, ja, aber eben noch nicht das Richtige gefunden. Min-Jae Kim galt ja mal als derjenige, der dann auf jeden Fall im Zentrum das Zentrum zumachen würde, nachdem er mit Vorleistungen aus Neapel kam, die in der Serie A, einer durchaus auf Defensive ja auch setzenden Fußballliga, wirklich gut performt hat. Was glaubst du, ist bei dem das Problem? Achillessehnenprobleme hast du angesprochen, aber das kann ja nicht alles sein. Ich meine, wenn er hinterherläuft hinter jemandem gut, da würde ich sagen, okay, könnte mit der Achillessehne zu tun haben. Wenn er aber am Mann eigentlich schon ist, wie beim Tor gegen Dortmund, gegen Bayer, das hat ja mit der Achillessehne nichts zu tun. Das würde ich ja auch stehend irgendwo nicht verteidigen können, aber ich wäre zumindest da.
Zum Ball sollte man schon gehen. Ja. Also er ist ja wirklich... irrlichtert fast schon so irgendwie rückwärts und also hat irgendwie Bayern nicht auf dem Schirm oder also er muss einfach zum Ball gehen, dass ich weiß nicht, dass er auch eher eine untypische Saison, er hat sich diese Saison ein bisschen stabilisiert, man fragt sich teilweise echt, wo das herkam in Italien. Das größte Problem, was ich bei ihm sehe, ist er hat einen sehr nach vorne gerichteten Verteidigungsstil, er versucht oft vor dem Gegenspieler am Ball zu sein oder sehr aktiv nach vorne zu verteidigen. Das geht auch häufig auf gegen die ganz so starken Stürmer. Das Problem ist, dieser Spielstil funktioniert halt oft nicht gegen bessere Stürmer, gegen hochwertige Angreifer. Und das sieht man dann auch vor allem in der Champions League. Und auch jetzt, also man muss es ja einfach so sagen, das war jetzt gegen Inter und gegen Dortmund, das war zweimal eine Katastrophe. Ist nicht umsonst ausgewechselt worden. Er hat sich mit diesem wilden nach vorne rausgehen aus der Viererkette halt gegen Inter die gelbe Karte abgeholt, die schon leicht dunkelgelb war, würde ich sagen. Und danach nochmal gefoult, wo man, also es war wirklich, Kompany konnte nicht mehr anders. Und jetzt gegen Dortmund, glaube ich, war es die Leistung. Die war halt auch wirklich einfach schwach. Da hat er ihn einfach erlöst. Und es ist ja nicht das erste Mal. Also letztes Jahr, alle haben den Neuer-Fehler in Madrid im Kopf, die ja das Ausschauen entscheiden. Natürlich war das entscheidend. Aber man hätte halt zu Hause auch gewonnen. Das waren ja auch beide Gegentore, die auf ihn gehen. Also vor allem dieser Vinny-Tor nach Steilpass von Groß, wo er rausgeht, also wo er es wirklich rausschiebt und den Raum hinten öffnet, wie ich in der F-Jugend. Also nicht in der F-Jugend, aber also das sollte halt auf der TPC nicht mehr passieren, finde ich. Da wird Groß danach sehr abgefeiert für diesen Pass, wo ich mir denke, ja, den erwarte ich fast von jemandem, der in der Champions League spielt, wenn der Innenverteidiger den Raum so öffnet. Das muss er eigentlich sehen und den muss er da reinspielen und dann ist er halt weg. Also, ich habe in der Hinrunde zu hoffen angefangen, weil er da recht stabil war. Hat aber anscheinend auch sehr von Upamecano profitiert, der wirklich eine sehr starke Saison spielt. Vielleicht sollte man das Experiment ist zu viel gesagt, dafür ist es zu gut, aber sollte man da einen neuen Weg einschlagen. Oder also meine These vor einem Monat war, dass er vielleicht auch ins zweite Glied, wenn man ihm nicht das Gehalt, was er bekommt, nicht bezahlen will für einen Backup und da eher auf Ito sitzen will, dann kann ich das verstehen. Aber vielleicht sollte neben Upamecano jemand spielen, der noch stärker ist.
Er hat ja gute Momente. Gegen Dortmund war da auch eine Grätsche bei, wo ich zu meinem Sohn noch gesagt hatte, guck mal, so geht das. Aber dann eben im Gegenzug dann wieder solche anderen völligen, ja auf diesem Level auch eigentlich nicht akzeptablen Stellungsfehler und Konzentrationsfehler vielleicht auch. Da kommt ja einiges zusammen. Wenn man mal in seine
auch ein paar Pässe dabei, die wirklich gefühlt über 5 Meter nicht ankamen. Also da war wirklich sehr schwach.
Wenn man mal an seine Anfangszeit zurückdenkt, seit 2023 ist er ja im Verein. Erst hatte er den Militärdienst zu absolvieren. Das erschwerte seine Vorbereitung. Die hatte er quasi nicht. Er wurde ohne Eingewöhnungszeit reingeschmissen. Dann kam noch ein Asien-Cup dazu. Also die erste Saison eigentlich bei ihm dann eben auch unter diesen Vorzeichen natürlich schwierig. Dann zwischen Bank und Platz gependelt. Aber unter Kompany genießt er ja Vertrauen von Anfang an. Der baut ja richtig auf ihn, hat ihn ja auch aufgebaut dann im Grunde und auch immer wieder gestärkt. Jetzt hast du gesagt, Experiment beziehungsweise in Anführungsstriche gesetzt, vielleicht lieber beenden, am Saisonende beenden oder jetzt auch mit Blick auf das Spiel gegen Inter schon beenden, weil Alternativen ist ja jetzt auch nicht so reich gesät momentan, dank dieses Verletzungspechs.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube eigentlich, dafür ist es zu dünn hinten. Also ich habe als die Verletzungen von Davis und Upamecano, habe ich schon mal durchgeatmet, als klar war, dass Kim, der ja auch verletzt gefehlt hatte, das muss man ihm auch attestieren. Der hat ja auch vorher gefehlt. Im ersten Moment sah es ja aus, als wird die ganze Abwehr ausfallen. Und dann der relativ schnell wieder zurückkam. Der war deutlich früher wieder im Lauftraining und früher wieder zurück, als man dachte. Man dachte ja auch, er fehlt 4 Wochen. Aber ja, es wird ein Unsicherheitsfaktor sein, aber das wird die ganze Abwehr sein, machen wir uns nichts vor. In Mailand, man muss das Spiel vorne gewinnen, glaube ich. Also damit, dass man zu Null spielt, das wird wahrscheinlich eng.
Und was sagst du zur Umstellung dann vielleicht? Goretzka in die Innenverteidigung. Das hat er ja notgedrungen schon ein paar Mal spielen müssen, war ja auch gar nicht so schlecht. Und dafür dann Palinha vielleicht ins Zentrum, dass da ein bisschen mehr Kompaktheit reinkommt und Kimmich ein bisschen besser abgesichert ist, um dann eben zumindest diese Gegenstöße, die ja zu erwarten sind beim Inter, die ja wahrscheinlich hinten stehen werden, erstmal Risikovermeidung betreiben werden und wieder diese Nadelstiche setzen, wie ja schon im Hinspiel, dass das wenigstens gewährleistet ist.
Scheint keine Option zu sein. Also Palinha wurde jetzt, muss man ganz klar sagen, im Champions-League-Spiel gegen Inter und gegen Dortmund abgewatscht. Also er kam ja als einziger Profi gegen Inter nicht rein. Also es waren ja nur noch mit Jugendspielern aufgefüllt und er war der Einzige, der nicht reinkam. Das ist schon ein deutliches Zeichen. Ich hatte ja eigentlich vorher gedacht, es wäre eine Option, dass Goretzka auf die 10 rückt, weil Inter ja sehr stark ist im Zentrum, dass man da so ein bisschen Kompaktheit gegenstellt und dann der dann so ein bisschen ist, der da vorne reingeht und Palinha vielleicht Kimmich absichert. Aber er kam gar nicht rein und gegen Dortmund ist es dann Pavlovic, der wirklich wochenkrank fehlte. Und ich habe auch mal ein pfeifisches Drüsenfieber gehabt, damit ist echt nicht zu spaßen. Also das spürt, hat man lange in den Knochen. Und das hat man ihm auch angemerkt, Pavlovic, dass der so ein bisschen nicht... der so ein bisschen Rost hatte an sich dran. Ja, aber, also nachvollziehbar auch, aber das trotzdem, er ganz klar vor Palinha ist wohl ein ganz klares Zeichen. Also da haben wir vielleicht das nächste Millionengrab.
Auch einer, den du am Saisonende sagen würdest, wenn Marc da ist, komm,
ja, brauchen wir nicht? Ja, scheint, also das scheint so wenig Zutrauen da zu sein vom Trainer, dass man das wahrscheinlich beenden sollte.
Also aber die Ablösesumme wird damit ja schon ramponiert. Also das, was Bayern ausgegeben hat, wenn man nicht gerade ganz viel Glück hat, wie früher bei Bayern, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, Radmilo Mihailovic, den sie mit Gewinn Günther Eichberg bei Schalke angedreht haben.
Nee, da bin ich zu jung für.
Ende der 80er, Anfang der 90er. Mick und Mac, jetzt erzählt Opa hier wieder vom Krieg. Ja, aber den hatte Uli Hoeneß damals mit Gewinn. Ich meine, das war noch ganz andere. Da musst du heute wahrscheinlich ein paar Nullen noch dranhängen. Das waren, glaube ich, 1,5 oder 3,7 Millionen, die sie nachher dann gekriegt haben von Schalke, wenn ich es richtig weiß. D-Mark. Also ja, ganz andere Preisregion.
In meiner Zeit muss man sagen, der große Verkäuferclub waren ja dann doch nie. Also die ganz großen Summen gab es ja auch nie, wenn man immer noch von Owen Hargreaves reden muss, als einer der größten Abgänge. Und das ist halt wirklich eigentlich noch in einem anderen Zeitalter von Ablösen. So, das war das 2007.
Ja. Aber Gehalt würden sie natürlich sparen, wenn sie Kim und Palinha dann abgeben würden. Also mittelfristig. Boi
schlägt er wahrscheinlich in dieselbe Kerbe. Da wird man auch nicht mehr das Geld für bekommen. Und
der ja Gefahr läuft, ein teurer Borna Sarr zu werden.
er hat wahrscheinlich schon häufiger gespielt, obwohl er viel verletzt war. Aber ja, es schlägt in die gleiche Kerbe. Also wahrscheinlich ist der Umbruch der letzten Saison nicht kam, muss vielleicht diese Saison in der Defensive kommen. Vorne sollte sich auch was tun, aber hinten gibt es wirklich einiges zu tun. Aber ich glaube, ich habe es gesagt, die Optionen für hinten, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man tatsächlich doch auf Guerrero setzt. Der hat jetzt Schwung reingebracht gegen Dortmund. Dann würde Stanisic auch frei für die Innenverteidigung eventuell oder auf Rechtsverteidiger, was man sich vorstellen kann. Aber im Hinspiel war Inter über links deutlich gefährlicher über Augusto. Wenn Dumfries weiterhin ausfällt, der normal viel Dampf über rechts macht, und Damian ist eher rechts auf die Defensive, da haben sie so ein bisschen Probleme spezialisiert. Jetzt, ich habe gesehen, am Samstag hat da Zalewski, der Pole, gespielt, der eigentlich auch links zu Hause ist, der da praktisch auch nur ausgeholfen hat. Ich erwarte schon wieder Damian am Mittwoch, der nicht so viel Schwung nach vorne hat. Vielleicht sollte man da eher das Risiko gehen und sagen, Guerrero hat zwar Defizite in der Defensive, aber bringt uns halt einen solchen Mehrwert nach vorne. Wir brauchen auf jeden Fall Tore, dass man da vielleicht mit Guerrero einen anderen Weg gehen könnte.
Du sagst es, Tore werden gebraucht. Gewagte These, wenn die Bayern-Stürmer oder die Offensivabteilung momentan regelmäßiger treffen würde und nicht solchen Chancenwucher betreiben würde, würden wir über die Abwehr gar nicht reden.
Wir würden schon über die Abwehr reden, aber so. Es wird deutlich besser aussehen. Also wenn du mich gefragt hättest, was die Probleme sind, sind es zu viele Gegentore und dass man vorne nicht ganz so konsequent ist. Also es waren ja jetzt auch in beiden Spielen die Chancen da, um zu gewinnen. Also in der ersten Halbzeit gegen Dortmund war es schon teilweise echt Stückwerk vorne. Also jemand hat bei uns in Slack geschrieben, ich weiß nicht, was beide Teams denken, wie sie ein Tor schießen wollen. Und da kann ich zustimmen. Aber trotzdem muss man eigentlich sagen, die Kopfballchance von Stanisic, da erwarte ich eigentlich von einem Bundesligaspieler, dass der drin ist, so frei, so, also auch nicht in Rücklage oder so, sondern und Ulisse geht auch in der, ich glaube, es ist die 45. ganz allein aufs Tor. Eigentlich musst du halt ja auch 2-0 stehen.
Mhm. Also. Und Harry Kane ja auch gegen Inter im Hinspiel, das hätte das 1-0 sein müssen. Was ist los mit dem?
Das würde ich, also der hatte so ein bisschen Lading, der war ja auch immer wieder, hat er auch immer wieder gesundheitliche Probleme, war ja auch mal kurzzeitig raus, ein paar Mal nur 20 Minuten in der Liga eingesetzt, aber hatte in der Zeit eben auch so ein bisschen eine Flaute. Die hat er jetzt eigentlich zuletzt gegen St. Pauli und gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wem noch, überwunden.
Gegen Augsburg hat er getroffen, ja.
Genau, danke. Aber er hatte zwischendrin auch überzeugt in der Champions League, finde ich. Also Leverkusen 3 Tore gemacht. Er will es ein bisschen zu genau, wollte es zu genau machen gegen Inter. Also es, im Gegensatz zu der Stanisic und Ulisse Sache, Ulisse hat ja auch in der 93. 94. nochmal eine sehr anspruchsvolle Chance, aber ich finde mit seiner Schusstechnik und mit seiner Technik allgemein war das schon auch echt eine Riesenchance. Das ist, weil er ihn so lapidar daneben tut, sah es nicht mehr so aus, aber ich bin vom Fernseher zusammengezuckt. Ich denke, dachte, das ist es nochmal in der 94. ja, Kane hat so ein bisschen, es waren alle gute Chancen, die er nicht machen muss, außer eben die eine. Und da macht das, versucht das irgendwie zu genau zu machen. Das war jetzt nicht so, dass er völlig absurd irgendwie eine Entscheidung trifft, die nicht nachvollziehbar ist, sondern er legt ihn ja eigentlich genau gegen die Laufrichtung, genau dahin, wo er hin muss, mit der Innenseite überlegt. Es ist halt so genau das Mühe zu weit rechts und er geht an den Innenpfosten. Das war so ein bisschen Pech, aber Schleck geht genau darin hin, was du gerade angesprochen hast. Das waren ja auch gegen Inter die Chancen da. Man hatte über dreimal so viele X-Goals, den Wert als Inter. Also wenn du so konsequent in der Chancenverwertung gewesen wärst wie Inter, wäre es wahrscheinlich 5-2 ausgegangen. Aber
das ist es leider, dieser große Unterschied aus Sicht der Bayern. Aber was man auch sagen muss, das Tempo. Die Überraschung vielleicht, mal so eine kompakte Defensive mit Tempo irgendwie ins Wanken zu bringen. Und bei Inter sind ja nur ein paar ältere Semester dann sogar dabei, die man vielleicht dann mit Tempo auf Dauer ein bisschen locken könnte, ein bisschen bespielen könnte, sodass sie dann vielleicht auch irgendwann mal Probleme kriegen. Ohne Musiala kein Überraschungsmoment?
Ja, das war allgemein in der Rückrunde, also seit, nicht nur in der Rückrunde, sondern seit der Winterpause, es gab noch 2 Hinrundenspiele, das Problem, dass man sehr von Einzelaktionen von Musiala und Kane abhängig war in der Offensive. Ich habe irgendwann mal im anderen Podcast gehört, wo man meint, so ja, aber natürlich ist man von seinen Top-Spielern abhängig, aber ich finde, man sollte nicht in dem Sinne davon abhängen, dass die Tore machen, das ist schon legitim, aber dass Musiala sich immer den Ball an der Mittellinie oder in der eigenen Hälfte abhebeln muss, dann 4 Leute ausspielen muss und dann erst zu einer Chance kommt. Der sollte schon irgendwo so ein bisschen in den Bereich eingesetzt werden, wo er seine Stärken hat, beim 16er Zentral, wenn er sich aufdrehen kann, wenn er zum Schuss kommen kann, wenn er andere einsetzen kann, ins Dribbling gehen und nicht immer wirklich sich in ein Dribbling gegen 5 Leute gehen müssen, um eine Chance zu kreieren. Also es hat schon ein bisschen dran gefehlt. Dann kam Sané etwas auf, wirklich in den letzten Wochen ja in starker Form gewesen. Ulisse immer wieder gezeigt, dass er wirklich kreative Lösungen hat. Aber ich habe mir auch mehr, vor allem von den Flügeln erwartet gegen Inter, noch mehr. Es gab einige Chancen, aber Inter spielt ja doch ein System mit dem eigenen Ballbesitz, die Schienenspieler sehr weit nach oben schieben und wenn du da in der Mitte den Ball gewinnst, dann ist da viel Platz, wo man reingehen könnte mit der Geschwindigkeit und vor allem Sané, da kam irgendwie zu wenig im Hinspiel, dass er mit seiner Geschwindigkeit Damian und Pavard attackiert, weil wenn das passiert ist, auch als Gnabry dann reinkam, hat man ja gesehen, da hatten die Probleme. Gnabry gegen Dortmund sehr gut reingekommen, gegen Inter finde ich auch schon Pavard 2-3 Mal richtig schön stehen lassen. Das ist vielleicht wirklich die Option, um mehr Geschwindigkeit reinzubringen. Gnabry hat auch mehr Zug zum Tor, also Sané, immer noch ein sehr guter Spieler, aber was den Abschluss angeht, ist, glaube ich, Gnabry fixierter. Manchmal hat es mich in die verzweifeln lassen, weil er dann doch sehr entschieden zum Tor geht, wenn er die Möglichkeit sieht und den Mitspieler auch mal übersieht. Ja. Aber vielleicht ist es für Mittwoch die Lösung, dass Gnabry und Guerrero reinkommen und nochmal ein bisschen den Zug nach vorne reinbringen.
Hatte in dieser Saison natürlich auch schon viel Pech, dass er wirklich dann auch manchmal auch mal das Aluminium traf und dann eben nicht, oder dass da noch ein Bein dazwischen war oder irgendwas. Also das zählt natürlich in diese tragischen Offensivmomente bei den Bayern momentan manchmal eben so ein bisschen rein. Was sagst du denn zu Thomas Müller? Muss der jetzt wieder spielen? Ist das ein Müller-Spiel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe vor dem Hinspiel habe ich ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Es wurde jetzt wieder besser in der Rückrunde. In der Hinrunde gab es schon ein paar Spiele, das sah wirklich alt aus. Da muss man auch sagen, das hat als Fan fast wehgetan, ihm zuzugucken. Das sah es auch einfach aus, er hat das Tempo nicht mehr und es ist wirklich viel zu langsam. Da waren wirklich ein paar Bundesligaspieler dabei, die wirklich wehgetan haben. Die letzten beiden Spiele gegen Dortmund und gegen Inter wären gut. Ich erwarte ihn, ehrlich gesagt, am Mittwoch in der Startformation. Also ich fände es auch eine Option, mit Gnabry und Sané anzufangen und Olise in die Mitte zu schieben, der sich ja auch da wirklich wohlfühlt. Aber ich finde es jetzt nicht abwegig, dass er anfängt. Ich finde, das wäre wirklich ein zentraler Punkt, dass man die drei spielstarken Mittelfeldspieler von Inter, dass man sich da Bälle holt, und wenn die über die Außen hoch aufgerückt sind, dass man da wirklich Konterchancen hat, dass das wirklich eine Option ist, dass man wirklich jemanden braucht, der da Druck macht. Das ist Müller, wahrscheinlich auch mehr als Olise. Deshalb finde ich das eigentlich eine gute Lösung. Wenn er sich da mal einen Ball holt und durchstecken kann auf einen gestarteten Gnabry, ich glaube, das wäre eine gute Option.
Einmal wegen seiner Raumdeuterfähigkeiten, dann aber auch, weil er natürlich die Erfahrung hat in solchen Spielen, weil er Führungsqualität hat und eben auf dem Platz auch ein Kommunikator ist. Ohne ihn ist es manchmal ein bisschen ruhig. Also nicht nur, weil er Radio Müller ist, sondern weil auch so diese klaren Anweisungen, dieses Coaching auf dem Feld, das kommt ja vor allem von Müller.
Ja, also er ist sehr herausragend, was das angeht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass zum Beispiel die beiden hinter ihm, Goretzka und Kimmich, da so wahnsinnig ruhig sind. Also Kimmich formuliert schon seinen Anspruch als Führungsspieler und als Kapitän und ist da, glaube ich, auch sehr klar. Und Goretzka auch, also ich glaube, du kannst bei Sacha Boey nachfragen, was man sich anhören darf, wenn man falsch steht.
Stimmt.
Der hat einen richtigen Einlauf bekommen und da war auch die Stimmung nach dem Spiel bei Goretzka noch richtig schlecht. Der war richtig angepisst. Also ich glaube, die beiden in der Mitte, die bringen schon vor. Und auch davor steht der Harry Kane, der ist nicht umsonst Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Also der arbeitet auch richtig viel mit und der schiebt auch schon seine Mitspieler mit. Also da habe ich eigentlich relativ wenig Sorgen. Ist hinten raus vielleicht etwas in der Abwehr, da Upamecano einfach ein ruhiger Typ ist normalerweise, der eigentlich der Abwehrchef ist. Und da fehlt natürlich dann auch Neuer, der vielleicht da ein paar Kommandos gibt. Rubik ist eben noch sehr jung und auch erst sehr neu da noch dabei. Obwohl ich fand, dass an dem liegt es mitnichten. Also Rubik ist es nicht.
Der hat keine Schuld an den meisten Gegentoren, das glaube ich auch.
Und gegen Inter auch, finde ich, sehr, sehr gute lange Bälle gespielt. Immer wieder hinten raus, die vorne sehr schön ankamen, die auch zu Chancen geführt haben. Also wenn man daran denkt, dass Neuer vor allem irgendwie fußballerisch fehlt im Bayern-Spiel, das merkt man kaum. Das hat er sehr gut gemacht gegen Inter.
Lass uns mal ganz kurz auf den Trainer gucken. Vincent Kompany, kann dieses Spiel gegen Inter aus deiner Sicht seine Position im Club verändern? Also ich meine, klar, wenn er gewinnt, wird es ihn unheimlich stärken und ihm dann entsprechend auch natürlich, dann auch wird ihm vielleicht was anderes dann irgendwann mal nachgesehen. Aber kann es auch in die andere Richtung gehen?
Ich glaube, dafür sind die Probleme zu groß, die sie personell aktuell haben. Ehrlich gesagt, ich habe dir ja geschrieben dass ich ganz positiv gestimmt bin, weil ich überrascht war, wie dominant die Bayern zu Hause aufgetreten sind gegen Inter. Aber ich habe es nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich dachte, die Probleme sind so groß, dass man vielleicht auch abwartender agiert. Aber man hat ja wirklich zu Hause im Viertelfinale dominiert. Also im Nachhinein, nachdem ich Barcelona und Paris spielen habe sehen, ist so ein bisschen die Furcht, dass man gegen einen, da wird mir dann Inter dann doch zu sehr gelobt. Die haben dann doch, so stark waren die jetzt nicht in München. Da würde ich dann sehen, wenn man mit der Abwehr, mit der aktuellen auswärts gegen Rafinha, Jamal und Lewandowski antreten muss, das könnte schwierig werden. Also da mache ich mir dann doch ein paar Sorgen. Also erstmal der Versuch weiterzukommen, das wird schwierig genug. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall mindestens 3 Tore, weil, dass man ohne Gegentor rausgeht, sehe ich nicht kommen. Aber danach kann es, wenn niemand zurückkommt, glaube ich, unmöglich werden. Da müsste man wirklich hoffen, dass bis zum 29. Upamecano zurückkehrt. Deshalb glaube ich, dass Kompanie eigentlich gestärkt aus der Saison gehen wird. Er hat die Meisterschaft, wird er zurückholen in der Champions League. Sah es eigentlich ganz gut aus, bis es wirklich einen personalen Einbruch gab. Es gab auch fußballisch einfach einen Umschwung, man muss ja ehrlich sagen, das war teilweise eine Katastrophe. Du hast Uli Hoeneß vorher angesprochen, der hat ja auch gesagt, man wurde zu einer Durchschnittsmannschaft, hat er gestern gesagt. Die sehe ich jetzt nicht mehr. Also eine Durchschnittsmannschaft.
Dritter Platz ist Durchschnitt auf jeden Fall.
Ja, für Uli Hoeneß-Verhältnisse scheint es so. Aber ja, ich glaube, es macht dann auch am Spielstil fest. Man hat dann schon sehr abwartend gespielt für Bayern München, sehr defensiv. Es hat ja nicht umsonst dann das Innenverteidigung Duo auf die Licht daher umgeschwenkt, die sehr tief standen und die Bayern auch sehr tief und sehr abwartend, oft den Gegner den Ball überlassen. Und da hat er zum Teil einen Umschwung geführt. Ich finde, er hat Spieler wieder so nach vorne gebracht, also Alphonso Davies, vor der Saison hätte ich gesagt, das ist nicht so schlimm, wenn der ablösefrei geht. Der hat 2 Jahre so stagniert und der ist wieder da gewesen, wo er vorher war. Es war eine Freude, ihm zuzugucken. Kimmich wird von dieser Rechtsverteidigerposition erlöst, würde ich sagen, ins Mittelfeld. Und findet seitdem, der ist wirklich ein Muster an Konstanz. Also da wechselt sich eine gute Leistung mit einer sehr guten ab, würde ich sagen, und nichts anderes. Also es gibt einige Spieler, die unter ihm wieder sehr nach vorne gekommen sind. Also ich würde sagen, der sitzt nächstes Jahr so oder so auf der Bank.
Jetzt hattest du dich ja eben schon dafür ausgesprochen, im weiteren Sinne Kim und Palinha eher verkaufen. Was sagst du denn zu Gnabry jetzt nach diesen, wo er jetzt plötzlich wieder eine Option ist, auch vielleicht für das Spiel gegen Inter? Der hat ja noch Vertrag bis 2026. Doch schon verlängern oder vielleicht dann auch lieber noch weiter abwarten und dann möglicherweise auch mit ihm in so eine Situation reingehen, wie zum Beispiel mit Sané oder mit Kimmich, wo dann der Vertrag eigentlich schon ausläuft und man auf den letzten Hub dann vielleicht noch überlegt, was man machen könnte oder vielleicht sogar im Sommer jetzt schon verkaufen, um eben dann einfach Geld frei zu machen, was man für Wirtz oder eben ein super Abwehrspieler braucht.
Ja, ich glaube, dass die Zeit im Sommer zu Ende gehen könnte. Er verdient ja auch sehr, sehr gut. Und wenn man sich jemanden, der wirklich so gut wie die Topspieler verdient, leisten möchte, dafür, dass er dann ein starker Spieler von der Bank ist. Also, Serge Gnabry ist immer noch ein sehr guter Spieler. Bringt vor allem im Zug zum Tor einiges mit, was die anderen Flügelspieler nicht mitbringen. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass ich Max Eberl vor allem so ein bisschen drüber klar werden muss, was er möchte. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden bis jetzt mit Max Eberl, die Verlängerung, das hat er sehr gut gehandhabt. Die Außendarstellung finde ich gut. Palinha hat nicht so gesessen, dafür Ulisse ein sehr guter Transfer. Aber so der klare Plan fehlt mir so ein bisschen bis jetzt. Also es ist so, wo soll es hingehen? Holt man Florian Wirtz, muss man sagen, dann hätte man ja mit Musiala eine 10, Florian Wirtz ist eigentlich auch eine 10. Ulisse ist ja auch eher ein Spielmacher-Typ, der so im Flügel aber auch viel nach innen zieht. Ist es dann die Umstellung mit, was ich zuletzt schon häufig angedeutet hat, so mehr mit 2 Sechsern, 2 Zehnern und dann 2 Stürmern, weil Musiala ja zuletzt auch wirklich immer mehr vorne mit reingegangen ist und so ein bisschen mehr an der Seite von Harry Kane gespielt hat als hinter ihm, dann wäre aber so Flügelspieler gar nicht mehr so vonnöten. Also das ist dann die Frage, verlängert man mit Sané? Sané kann das wahrscheinlich auch noch eher zentral spielen, aber dann gab es ja auch wieder Gerüchte um Nico Williams, um Gittens, so das passt dann, oder Luis Henrique heißt der, glaube ich, der Brasilianer von Olympique Marseille, die ja dann wieder eine ganz andere Kerbe schlagen und das ist ja auch so, jetzt würde uns Jonathan Tah gut zu Gesicht stehen, den er im Sommer ja gerne holen wollte und ihm da Aufsichtsrat nicht genehmigen wollte. Von der Idee her passt halt überhaupt nicht. Also der ist ein großer, kräftiger Innenverteidiger, der sich gerne hinten fallen lässt, um in den Infight mit einem Stürmer zu gehen. Das ist ja gar nicht das, was Kompany spielen lässt. Also das ist ja wichtig, dass man athletisch ist, dass man vorne drauf geht, versucht die Bälle hoch zu gewinnen. Also als alle fit waren in der ersten Hälfte der Saison, hat man ja Kim und Upamecano oft 25 Meter vom gegnerischen Tor gesehen, wie die da den Stürmern den Ball abgeluchst haben, die richtig Druck gemacht haben und dann eben viel Raum hinter sich haben, was dann schwierig ist für eine Innenverteidigung, der viel Geschwindigkeit mitbringen muss. Das ist ja gar nicht Tars-Stil. Und genauso wenig passt ja Palinja rein in das, was Kompany spielen will. Das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, da muss ich überall mal klarer werden, was Boa hin möchte. Also alle, die gehandelt werden, sind an sich gute Spieler, aber mir fehlt so ein bisschen das Konzept, was man da rauslesen kann, wo man denkt so, hey, das ist die Spielidee, da wollen wir hin, diese Art Spieler braucht man dafür. Das fehlt mir noch so ein bisschen.
Aber vielleicht sind die Gerüchte ja auch gar nicht das, was Eberl tatsächlich bewegt, sondern was nur uns alle bewegt, was wir alle gerne reininterpretieren in mögliche Transferaktivitäten.
Das stimmt ja, stimmt natürlich, aber Ulisse kam ja, der schlägt da rein, Palinja kam ja.
Das stimmt.
Und da ist ja mehr oder weniger verbrieft, dass das nur im Aufsichtsrat gescheitert ist.
Ja. Ja, Coman geht ja vielleicht auch noch. Da müssen wir mal gucken, was dann eben noch alles passiert. Vor oder nach der Club-WM. Da ist ja noch einiges dann auch zu spielen in diesem Jahr. Aber du hast Barca. Ganz zum Schluss noch kurz auf Barca. Du hast Angst vor Barca, habe ich rausgehört. Hättest du erwartet, dass man vor der Mannschaft wieder Angst haben muss mit Hansi Flick? Ich meine, was Hansi Flick mit einer Mannschaft machen kann, hat er bei Bayern gezeigt. Aber dass ihm das auch bei Barca gelingt? Hast du das gedacht?
Jein. Also, die Mannschaft ist super. Also man geht ja oft so, wenn man sich Spiele anguckt, die Mannschaft durch und überlegt sich, wo man noch was ändern könnte, wo man was verbessern könnte. Und bei Barcelona gibt es ja nicht viel. Das habe ich mir angeguckt und dachte mir, ja, das ist auf jeder Position sehr, sehr gut. Das Einzige ist, dass man vielleicht mal in absehbarer Zeit einen Nachfolger für Lewandowski finden muss. Aber sonst ist das eine überragende Mannschaft. Daher war das nicht so unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Man kennt halt seinen Spielstil, der sehr auf dieses offensives Pressing mit sehr hoch aufrückenden Außen ausgelegt ist, wo ich dachte, vielleicht überholt sich das irgendwann auch wie bei Bayern. Und es sah ja zwischendrin mal so aus. Es funktioniert am Anfang sehr gut und um Weihnachten rum und im neuen Jahr gab es ja auch in der Liga Probleme. Und wenn Real nicht so eine schlechte Saison spielen würde, wären die ja auch nicht Erster, glaube ich. Also das liegt ja, also Real Madrid gibt ja schon untypisch viel ab in der Liga, muss man sagen. Nicht und Barcelona hat ja auch echt eine schwache Phase. Aber die drei da vorne sind halt so stark, dass mir das bei der aktuellen Bayern-Abwehr sehr viele Sorgen macht. Gegen wären Upamecano und Davis dabei und Neuer, wäre das immer noch ein Problem, aber bei weitem nicht das Problem, was es dann sein könnte, würde. Aber das ist eine sehr gute Mannschaft. Ich finde aber eben, Flicks Spielstil gibt ja immer eine Möglichkeit, weil man kennt ja, dass man, wenn man mehrere Verlagerungen spielt, dann die eine Seite sehr entblößt ist, weil die sehr wild auf der einen Seite draufgehen. Wie es Bayern auch mal unter Guardiola hatte, wenn man irgendwie zwei Verlagerungen spielt, ist man auf der anderen Außenseite durch. Und das, also es gibt auf jeden Fall einen klaren Ansatzpunkt, wie man die angreifen kann, würde ich sagen. Aber die Sorge ist, dass die Qualität in der Offensive von Barcelona zu gut ist für die aktuelle Bayern-Defensive.
Und zu gut für Dortmund, dass die tatsächlich noch ein Wunder von Dortmund schaffen und 5-0 müssten sie ja gewinnen.
Ja, also erstens traue ich ihnen keine 5 Tore zu, weil die Abwehr auch echt gut ist. Und zweitens wird es Barcelona Tore geben und es ist halt auch Niko Kovac Trainer. Also ich habe angesprochen, dass die vielen Verlagerungen, die man spielen sollte gegen Barcelona, gegen Flick und da habe ich in der ersten Halbzeit keine gesehen. Also manchmal wundert es mich schon, was Niko Kovac spielen lässt. Er hat sich jetzt ja auch hingestellt, wir haben uns hier super das geholt, was wir wollten in München, wo ich mir denke, ja, also ihr seid Achter. Ich glaube, für euch hätte nur ein Sieg gezählt, weil aktuell reicht es nicht für die Conference League. Ich weiß nicht, ob das der Anspruch ist. Also ich weiß nicht, ob ihr mit einem, die Bayern könnten aus meiner Sicht mit einem Punkt besser leben als sie, weil die müssen jetzt alles gewinnen, um noch irgendwie in den europäischen Wettbewerb zu kommen. Und ja, sonst kommen so Aussagen von ihm. Hat er mal irgendwann gesagt, man muss nur viel sprinten und fit sein, dann ist die Taktik nicht so wichtig. So spielen seine Mannschaften auch.
Also die Bayern spielen wie gegen Inter, was glaubst du? Glaskugel?
Die Aufstellung? Oder das Ergebnis? Nee,
Ergebnis.
Ja. Also ich hoffe auf ein 3-1, glaube aber eher, dass es mehr Gegentore geben wird, wenn 2-2.
Es hilft dann nicht ganz, aber es wird dann zumindest vielleicht ein Statement. Vielleicht zwei Tore von Gnabry und dann verkaufen.
Ich würde mir 3 von Harry Kane wünschen, das würde mir auch reichen.
Wir haben es im Blick natürlich und werden sicherlich am Donnerstag dann hier im FIFA Pitch Podcast auch nochmal drüber sprechen. Andreas, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst und uns Einblicke in den FC Bayern gegeben hast. Und deine prophetischen Kenntnisse.
Wir hoffen, dass es keine prophetischen Kenntnisse gibt, dass das 2-2 nicht stimmt und wir am Mittwoch über ein 3-1 uns freuen können.
Danke dir und danke euch fürs Zuhören.
FIFA Pitch, der Fußball-Podcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.